Resonanzraum Berlin. Ein Podcast des Studiengangs BANA der TU Berlin.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, beim Resonanzraum Berlin. Heute beschäftigen wir uns mit dem Denkmalschutz, zeigen die Fakten auf und diskutieren das Für und Wider. Wir, das sind meine Mitstreiterinnen Marianne und Doris. Ich selbst bin Marion. Denkmale im gesetzlichen Sinne sind Baudenkmale, Denkmalbereiche, Gartendenkmale sowie Bodendenkmale. In Deutschland umfasst der Denkmalschutz die Erhaltung und Pflege von Bauwerken, Plätzen, Parks und Kunstwerken, die als schützenswert eingestuft werden. Es gibt vier Bedeutungskategorien. Die erste Kategorie ist die historische Bedeutung. Fand an diesem Ort ein besonderes Ereignis statt? Lebte hier eine bedeutende Persönlichkeit? Die zweite Kategorie ist die künstlerische Bedeutung. Ist das Denkmal in einer besonderen künstlerischen Form gestaltet? Stammt das Denkmal von einer oder einem besonderen Architekten, Architektin oder Künstler, Künstlerin oder von einem besonderen Auftraggeber? Dann gibt es die dritte Bedeutung. Das ist die wissenschaftliche Bedeutung. Ist das Denkmal von wissenschaftlichem Interesse? Stellt das Denkmal einen technischen oder historischen Entwicklungsschritt dar? Gibt es Publikationen über das Denkmal? Und zu guter Letzt gibt es noch die vierte Bedeutung. Das ist die städtebauliche Bedeutung. Steht das Denkmal in einem besonderen stadträumlichen Zusammenhang? Es geht also demnach nicht nur um die Schönheit eines Objektes, sondern auch um seinen dokumentarischen Wert. Zudem muss das zu erhaltene Gut auch im Erhaltungsinteresse der Allgemeinheit liegen. In diesem Fall spricht man von der Denkmalwürdigkeit. Hier ist eine fachlich objektive Bewertung gefragt. Was sind die rechtlichen Grundlagen nun des Denkmalschutzes? In Deutschland sind die gesetzlichen Grundlagen im Denkmalschutzgesetz der jeweiligen Bundesländer verankert. Es gibt hier keine einheitliche bundesweite Regelung. Wir schauen uns nun mal die gesetzlichen Regelungen in Berlin an. Das Gesetz zum Schutz von Denkmalen in Berlin ist vom 24. April 1995 und wurde in den verschiedensten Phasen auch verändert. Die letzte Änderung bekam dieses Gesetz vom 11.12.2024. Es legt in § 1 Absatz 2 fest, die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sind in die städtebauliche Entwicklung, Landespflege und Landesplanung einzubeziehen und bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen angemessen zu berücksichtigen. Das jeweilige Bezirksamt in Berlin ist die untere Denkmalschutzbehörde. Bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen ist die oberste Denkmalschutzbehörde und das Landesdenkmalamt als ihre nachgeordnete Denkmalfachbehörde angesiedelt. Was sind nun in Berlin die wesentlichen Festlegungen, um Denkmale zu schützen? Ein Denkmal darf nur mit Genehmigung der zuständigen Denkmalbehörde in seinem Erscheinungsbild verändert, ganz oder teilweise beseitigt, von seinem Standort oder Aufbewahrungsort entfernt oder instand gesetzt und wiederhergestellt werden. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn Gründe des Denkmalschutzes nicht entgegenstehen oder ein überwiegendes öffentliches Interesse die Maßnahme verlangt. Bei der Entscheidung sind insbesondere auch der Grundsatz der Sparsamkeit öffentlicher Haushalte, Die Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit preiswertem Wohnraum, die energetische Sanierung, der Einsatz erneuerbarer Energien, die Barrierefreiheit sowie die soziale Infrastruktur angemessen zu berücksichtigen. Eine vollständige oder teilweise Versagung der Genehmigung ist gemäß des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu begründen. Verstöße gegen den Denkmalschutz werden lediglich über die Normen des Ordnungswidrigkeitsrechts geschützt. Was also bedeutet, dass eine Bestrafung lediglich über höhere Geldbußen erfolgt. Ordnungswidrigkeiten verjähren in der Regel nach 5 Jahren. So viel zu den rechtlichen Grundsätzen und von Doris hören wir nun, dass Denkmal nicht nur Nachteile hat.
Ja, gerne. Ich komme jetzt erstmal zu den Vorteilen des Denkmalschutzes. Wer selbst in einem Denkmal wohnt, kann 10 Jahre lang bis zu 9% der Kosten zur Erhaltung des Gebäudes in der Steuererklärung eintragen. Im Klartext bedeutet das, Selbstnutzer können insgesamt 90% der Kosten abschreiben. In allen Bundesländern werden unter Denkmalschutz stehende Gebäude bei der Grundsteuer begünstigt. Sie ist etwa 10% niedriger als normal. Es können Fördergelder beim Denkmalsamt beantragt werden für bauliche Maßnahmen wie etwa originalgetreue Fensterjalousien. Für traditionsbewusste Menschen ist es moralisch ein gutes Gefühl, in einem Gebäude zu leben, das vor unnötigen Modernisierungsmaßnahmen schützt. Allerdings gibt es auch Nachteile. Es gelten zum Beispiel sehr strenge Sanierungsauflagen. Wir in unserer Anlage haben immer wieder das Problem, dass der Denkmalschutz fordert, dass originalgetreue Fenster eingebaut werden müssen, also Holzfenster. Und es gibt sehr viele Verstöße dagegen, die mehr oder weniger geahndet werden, aber es sind jedenfalls sehr strenge Auflagen, die auch sehr teuer sind. Der Eigentümer ist zur Instandhaltung des Gebäudes verpflichtet. Aufwand und Kosten für Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind meist viel größer als bei Bestandsbauten ohne Denkmalschutz. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass das Amt auf Anzeigen und Anträge zwar reagiert, jedoch wenig proaktiv agiert und informiert. Ein weiteres Problem ist die Haltung des Denkmalschutzes zur Klimakrise. Denkmalschutz ist rein optisch ausgerichtet, nicht an wissenschaftlich-technischen Erkenntnissen, weil der Denkmalschutz davon ausgeht, dass die Objekte so aussehen müssen wie zum Zeitpunkt ihrer Entstehung, kommt es teilweise zu absurden Konflikten. So werden Solaranlagen auf Dächern nicht genehmigt oder das Aufstellen von Windrädern verhindert, weil sie sich im Teich einer geschützten Anlage spiegeln. Diese Forderungen sind unverhältnismäßig und teuer. Hier würde man sich mehr Toleranz und Flexibilität sehr wünschen. Insgesamt erscheint es so, dass der Denkmalschutz sich oft gegen Veränderung wehrt, was zum Beispiel der veränderten Realität durch die Klimakrise nicht entspricht. Dass es auch anders geht, machen zwei Beispiele deutlich. Erstens der Denkmalspflegeplan für die Waldsiedlung Zehlendorf aus dem Jahr 2023. Er soll zu schnelleren denkmalspflegerischen Entscheidungen führen und denkmalgerechte bauliche Standards in der Siedlung etablieren. Besonders Aspekte der Energieeffizienz und des Klimaschutzes werden dabei berücksichtigt. Das Regelwerk ist für den Umgang von Eigentümern mit dem Objekt bindend. Zweitens. Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind auch im Umgang mit der Waldsiedlung Zehlendorf wichtige Ziele. Inzwischen gibt es eine Kooperationsvereinbarung zur Erstellung eines energetischen Konzepts zwischen dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf und dem Vorstand des Vereins Papageiensiedlung. Dieses liegt seit Februar 2023 vor. Also, man kann die Probleme lösen. Marianne, du hast das ja noch einmal für uns zusammengefasst.
Ja, ich mache das gerne, denn die Beispiele, die du jetzt gebracht hast, Doris, und dass du am Anfang, Marion, zu all den Grundlagen gesprochen hast, macht ja deutlich, dass es trotz der zahlreichen Herausforderungen und auch der erahnbaren Konflikte Möglichkeiten gibt, Klimaschutz und Denkmalschutz noch besser als das heute der Fall ist, miteinander zu verknüpfen. Dreh- und Angelpunkt für eine Verbesserung des Klimaschutzes bei denkmalgeschützten Gebäuden, also bleiben wir mal bei Gebäuden, ist es, qualitativ hochwertige Sanierungen von Baudenkmälern zu ermöglichen. Wobei sich für mich die Frage stellt, wer genau eigentlich die Denkmalwürdigkeit von Gebäuden festlegt und ob das immer so transparent ist. Also das wäre nochmal den Schweiß der Edlen wert, sich dem nochmal gesondert zuzuwenden. Aber bleiben wir bei unserem Thema. Heute, das ist das Problem, werden Konflikte zwischen Denkmalschutz und Klimaschutz vor allem auf Ebene des einzelnen Sanierungsprojektes ausgehandelt. Wir werden aber künftig Lösungen brauchen auf übergeordneter Ebene, die die Behandlung von Denkmalschutz und Klimaschutz einfach als verschiedene Rechtsgebiete, Fördergebiete und Wissensgebiete überbrücken und miteinander versuchen, zumindest zu harmonisieren. Um solche Lösungsansätze zu entwickeln und zu erproben, ist erstens eine bessere Abstimmung der politischen Ziele auf Bundes- und Länderebene erforderlich. Zweitens braucht es einen Aushandlungsprozess zwischen den Fachleuten aus dem Klimaschutz und dem Denkmalschutz, sodass die miteinander eine Art Rahmen für die Optimierung entwickeln können. Dass dies gelingt, liegt sowohl im Interesse des Klimaschutzes als auch des Denkmalschutzes, weil wir ansonsten zeitlich auch so in die Bedrulle kommen, dass wir hier echte Chancen gerade für den Klimaschutz vertun. Mit anderen Worten, wenn wir beides wollen und uns bleibt nichts anderes übrig, also Klimaschutz und Denkmalschutz, brauchen wir einen Ausgleich. Und der erfordert Kompromissfähigkeit, die ist noch entwicklungsfähig, Interdisziplinarität. Das sind insbesondere Menschen aus der Verwaltung nicht unbedingt gewöhnt, so zu arbeiten. Wir brauchen mehr Mut, um auch Ermessensspielräume zu nutzen. Und wir brauchen eine Menge an Fantasie, glaube ich. Das heißt, das scheinbar Unmögliche möglich zu machen, mit einem realistischen Traum zu beginnen und daraus dann schöne Projekte zu entwickeln. Und noch eins. Der von Doris beschriebene Denkmalpflegeplan für die Waldsiedlung Zehlendorf macht deutlich, es kann gelingen, wenn man es will. Das ist jetzt mehr ein Appell an diejenigen, die in der Sache mit Themen von Denkmalschutz und Klimaschutz befasst sind. Aber wir bleiben optimistisch und verabschieden uns zunächst mal. Vielleicht hören wir uns ja wieder zu diesem Thema oder einem ähnlichen. Und ich sage für uns alle drei bis zum nächsten Mal. Tschüss.